Herzlich willkommen beim Pflege-Digital-Podcast, dem Podcast für Digitalisierung in der Pflege. Peter, wir kommen gerade frisch aus Paderborn vom AI Labs und vom Jubiläum eines 40-jährigen Startups, von Connex Vivendi. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, weil ich bin 30 geworden vor 2 Wochen und was soll ich dazu sagen? Da hatte ich jetzt halt meinen ersten Hexenschuss. Aber trotzdem, Quartalsupdate muss sein.
Ja, ich bin gestern 45 geworden. Ich weiß gar nicht, ob du mir gratuliert hast.
Oh,
ja, danke schön. Ne? Also Hexenschuss habe ich nicht. Ich habe auf jeden Fall mit dir zusammen ordentlich geschwitzt. War eine richtig heiße Party im wahrsten Sinne des Wortes. Hat richtig Spaß gemacht. AI Lab in Paderborn. Da wohnt meine Schwiegermutter. Also insofern zweite Heimat und richtig gut gelaufen. Toller Höhepunkt für mich, weil ich war 2 Monate, habe ich Christoph hier allein gelassen. Musste alles selber organisieren, hier mit den Kollegen auch. Und war ein schöner Einstand für mich. Ich war 2 Monate in meiner Auszeit, habe das genießen können, so ein bisschen den Rucksack abgelegt und freue mich, dass ich jetzt wieder hier am Start bin.
Ja, und in den 2 Monaten, oder sagen wir jetzt inklusive Juni 3 Monaten, ist natürlich viel passiert. Deswegen kommt das Quartals-Update uns ganz gelegen. Was ich besonders spannend fand, ist eine News, die du rausgekramt hast zum Thema Beschäftigungswachstum.
Genau, ich war letzte Woche Montag der Stiftung Zukunft Altenpflege, war ich eingeladen, habe zu dem Thema Migration und Demokratie im Lichte der Langzeitpflege gesprochen. Und ich habe erst gesagt, oh, das ist vielleicht gar nicht so mein Thema. Was kann ich da eigentlich mit Zahlen beitragen? Und habe dann eine wirklich spannende Statistik gesehen, und zwar sind wir noch vor der Verwaltung Spitzenreiter, was die den Beschäftigungszuwachs angeht. Mit plus 60.000 year to day haben wir wirklich 60.000 Fachkräfte dazu gewinnen können. Davon sind 40.000 ausländische Pflegefachkräfte. Damit sind wir Spitzenreiter, was die Anerkennung angeht, in allen Branchen. Und wir sind noch Spitzenreiter in einer Rubrik. Und zwar haben wir 20% der Beschäftigten in der Pflege haben einen Migrationshintergrund. Und der Durchschnitt in Deutschland ist bei 18. Also wir sind da wirklich führend mit allen Herausforderungen, die das natürlich auch mit sich bringt. Und das heißt, wir haben etwas, wo wir auch für andere Branchen vorbildhaft sein können. Ich habe vorhin gesagt, Handwerker, Köche, viele Branchen rekrutieren Fachkräfte aus dem Ausland. Und wie man das wirklich umsetzt, da sind wir ein Maßstab. Und das passiert nicht so häufig. Das fand ich sehr interessant.
Ja, was ich da auch spannend fand, ich hatte ja zuletzt einen Podcast mit Dr. Thomas Müller, geschäftsführender Partner bei oder geschäftsführender Gesellschafter bei Contic, also der großen Unternehmensberatung. Und der hatte mir halt unter anderem auch dazu gesprochen, aber auch gesagt, dass aktuell immer mehr Bewerber für Top-Positionen in der Pflege komplett branchenfremd sind und ganz viel jetzt zum Beispiel aus Automotive oder generell Industrie kommt, wo natürlich jetzt derzeit nicht so die ganz vollste Stimmung.
Das ist so, also zum Vergleich, das verarbeitende Gewerbe hat minus 176.000 Beschäftigte innerhalb von einem Jahr. Das ist natürlich brutal, das haben wir aufgefangen, leider Gesundheit, Pflege, Verwaltung. Verwaltung wünschte man sich ja manchmal, dass wir da nicht ganz so viele Leute brauchen, aber das ist so und das merken wir auch. Wir merken auch, und das ist vielleicht so ein bisschen dieser positive Vibe, den wir heute auch wieder mitbringen wollen, wir merken, dass Banken und Investoren wieder zurückkommen. Ich war am Donnerstag bei einem Investor eingeladen und habe da stellvertretend für den Pflegemarkt so ein bisschen für uns Stimmung gemacht, weil wir sehen, dass die Betreiber wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser geraten. Dass da ein Sturm am Horizont ist, das werden wir heute auch noch mit dem schönen Namen PNOG. Dass der Markt sich konsolidiert hat, dass wir weniger Insolvenzen haben, wieder mehr Deals sehen, das freut uns sehr und dass das Marktumfeld sich ein bisschen beruhigt hat.
Ja, das stimmt. Und trotzdem hat sich auch im Management so einiges getan. Also, was ich jetzt zum Beispiel gelesen hatte, war, dass Renafahn ihre Geschäftsführung um Marco Prinz erweitert. Ne?
Genau. Und der Dean Kolmsee ist ja zum Pflegebutler gegangen vor einiger Zeit. Und hier gibt es eine neue Geschäftsführungsposition. Renafahn, sehr, sehr starker Betreiber, hat immer viele, viele, viele neue Projekte. Und ist natürlich interessant zu sehen, wie da die Entwicklung weitergeht. Auch die Benevit-Gruppe hat eine neue operative Geschäftsführerin, die Frau Schmude-Basig. Und Mirabel Kehr, Hat auch einen neuen Geschäftsführer, den Philipp Kode. Genau, Mirabell, Auctus als Investor dahinter. Ja, ein bisschen ruhiger geworden, würde ich sagen. Lange nichts gesehen und gehört, aber das ist manchmal auch besser. Wenn man über Betreiber nichts hört, muss man ja leider sagen, oft ist das ja so, dass wenn man viel hört, wie jetzt zum Beispiel in dem nächsten Bereich bei Wohnvoll, ist sehr, sehr schade. Größerer Betreiber, betreutes Wohnen, Tagespflege, Pflegedienste, Wohngruppen, der jetzt insolvent gegangen ist und wo wir auch viele Gespräche geführt haben in den Anfängen der Wohnvoll AG, wo man sich dann leider jetzt ja mit der Insolvenz auseinandersetzen muss. Was ein bisschen überraschend ist, weil wir natürlich immer sagen, betreutes Wohnen ist eigentlich so der Safe Space.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. Ich hatte auch noch bis zuletzt irgendwie immer mal Kontakt hier und also jetzt nicht tiefen Kontakt, aber ein paar Anknüpfungspunkte und habe die immer als sehr fortschrittlichen, sehr modernen Betreiber, auch mit noch so einer ganz eigenen Corporate Identity, ne? Also die treten ja wirklich sehr modern, sehr schick eben auf und als ich das dann gelesen habe, das hat mich doch ein bisschen
erstaunt. Finde ich auch, also ich mag die Marke auch gerne, aber es ist halt im betreuten Wohnen auch da ein Spiel von Auslastung und richtiger Kapazitätssteuerung. Das heißt, gerade in Kombination mit Tagespflege muss ich eben genau schauen, wie groß ist meine Tagespflege in Relation zum betreuten Wohnen. Oder wenn ich nur betreutes Wohnen anbiete, dann sag ich mal, oder vielleicht Richtung Servicewohnen, wo ja unsere Kollegen hier von der Weißen Dame, Lively, auch unterwegs sind. Ja. Da ist es natürlich so, dass ich der Löwenanteil aus der Pflege ist dann eben nicht Teil des Umsatzes, sondern ist es Vermietung bis ein bisschen Extra-Service. Und dann ist es natürlich auch jetzt nicht so ein margenstarkes Geschäft, beziehungsweise da ist nicht ganz so viel Luft drin, weil so viele Services werden dann eben doch gar nicht genutzt. Das heißt, ich muss den richtigen Mix an Bewohnern haben und das scheint dann hier vielleicht auch ein Grund zu sein, warum es dann nicht ganz aufgegangen ist. Es gab auch viele neue Projekte, Wohnquartiere. Auch da haben wir natürlich durch Kostensteigerungen natürlich auch da Herausforderungen, die sich sicherlich ergeben haben. Und ja, sehr, sehr schade.
Und ansonsten habe ich noch gelesen, die Ambiente Care ist jetzt, also die Süd hatte ja schon Insolvenz angemeldet, jetzt ist auch die Holding davon betroffen. Hast du da Hintergründe?
Bei Ambiente Care habe ich keine Hintergründe. Ich weiß nur, auch da ein Convivo Park dabei gewesen. Das sehen wir natürlich in der Historie relativ häufig. Größerer Betreiber, auch da ein bisschen aus dem Boden geschossen, sage ich mal, in den letzten Jahren und auch hier ein bisschen überraschend, ne, weil schon auch erfahrene Leute dann an Bord sind und wundert man sich ein bisschen, ist in der Insolvenzstatistik, ich habe sie mal versucht zu bereinigen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wir haben einen sehr, sehr großen Abfall, was die Insolvenzen angeht. Das liegt aber daran, dass genau vor einem Jahr Argentum in der Insolvenzstatistik aufgefallen ist. Und das hat natürlich die Statistik massiv belastet. Ansonsten ist in dem Quartal sind 6 Betreiber in die Insolvenz gegangen mit 8 Standorten. Das klingt jetzt in dem neuen Maßstab, den wir haben, ja fast homöopathisch. Ist natürlich schade um jeden Platz, um jeden Standort, um jeden Betreiber. Aber das ist natürlich bei weitem nicht das, was wir schon mal hier gesehen und bedauert haben. Und von daher sind wir froh, dass sich das jetzt in Grenzen hält, was diese massiven Insolvenzen angeht. Und hier gibt es dann eben auch einen Teil, einfach so einen normalen Schnitt, den wahrscheinlich auch jede Branche dann irgendwo mit hat.
Gut, kommen wir aber von den nicht so schönen News, also den Insolvenzen, hin zu Neugründungen, Bautätigkeiten und Deals. Und was mir da sofort ins Auge gestochen ist, ist, dass die Obseo mehrere Intensivpflegestandorte eröffnet hat, ne?
Ja, super spannend. Ich habe dazu auch noch eine kleine Statistik mitgebracht. Also wenn irgendwas im Moment wächst, dann sind das Wohngruppen. Also 30% Wachstum zum Vorjahr, wirklich stark. Das sehen wir nicht mal im Servicewohnen, im betreuten Wohnen. Wirklich ein Bereich, der gut wächst. Obseo immer wieder hier in den Statistiken zu finden. Sehr solider Betreiber, sehr solides Geschäft. Hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Ist mit der Deutschen Fachpflegegruppe da Marktführer in den Intensivbereich und setzt Maßstäbe. Daneben haben wir im wunderschönen Garrel, da war ich interessanterweise vor kurzem, Aloheim, die ein neues Haus hochziehen in Garrel, ist in der Nähe von Oldenburg, da kenne ich einen Betreiber sehr gut, Garrel ist nicht so groß, insofern hoffen wir, dass genug Platz ist für alle Betreiber. Und gute Nachrichten, Domizil aus Hamburg, aus dem wunderschönen Ort hier, hat das 50. Pflegeheim eröffnet. Auch da herzlichen Glückwunsch. Ist sehr solides Wachstum, peu à peu, ganz gezielt. Von daher auch da gute Nachrichten. Und was ich persönlich spannend war, dass Herr Speckenbach wieder untriebig ist im Markt. Ich weiß nicht, ob es dir noch was sagt, aber Herr Speckenbach war damals bei Envia mit dabei, ist dann wieder zurück zu den Marseille-Kliniken. Die hatten noch einige Häuser damals behalten. Das war ja ein großer Carve-out, wenn man so will, die Envia-Gruppe. Und Herr Speckenbach ist mit Kerziano wieder unterwegs und hat neue Einrichtungen gekauft. Ich glaube, mittlerweile schon.
Ist ein neuer Betreiber, meinst du?
Hat aber auch schon wieder 6 Pflegeeinrichtungen und betreute Wohnanlagen. Also es geht da immer sehr, sehr schnell. Ist natürlich sehr, sehr stark verdrahtet im Markt. Viele Marktteilnehmer, die wir hier unter neuer Flagge segeln sehen, kennen wir aus, ob das der Herr Hölzer ist, Herr Barth. Immer wieder dieselben Namen, die wir lesen, auch wenn es vielleicht manchmal von der Tochter oder so als Geschäftsführerin betrieben wird. Aber da sieht man schon, dass die Branche fesselt einen dann doch, kann man so sagen. Auch du, Christoph, hast dich ja fesseln lassen. ich vielleicht auch ein Stück weit. Und genau, die Branche ist treu. Genau, das sieht man hier immer wieder, dass auch bei den Neugründungen dann alte Gesichter dabei sind.
Ja, und bei den Deals, ich glaube, ein paar spannende Sachen gibt es da auch. Jetzt keine übertrieben großen Deals, würde ich sagen. Aber ich sag mal, die Leute, wo man eh weiß, dass die immer mal am Einkaufen sind, die kaufen weiter oder wieder ein. Also Hera-Residenzen zum Beispiel. Ich weiß, dass da längere Zeit keine Übernahmen waren. Jetzt übernimmt man halt diesen neuen Pflegedienst in Plauen zum Beispiel.
Genau. Ne? Also ich habe geguckt, es war die letzten 2 Jahre ein bisschen ruhiger geworden, aber auch verständlicherweise Hera-Residenzen. Wahnsinnige Entwicklung mit Top-Betreiber geworden, Platz 12 unter den größten Pflegediensten mit über 4.000 Patienten, vom Scratch gestartet, wirklich einen schönen Fokus von rechts nach links, wenn man so will, in Deutschland, in Mitteldeutschland, von Dresden bis ins Ruhrgebiet, gutes Cluster mit teilstationären Ankern überall, also wirklich tolle Gruppe. Spannender Deal, über den ich letzte Woche sogar einmal reden durfte, auch bei diesem Investorforum. Auxilium, der großer Sanitätshauskonsolidierer, hat die Rahmengruppe gekauft. Wer in dem Bereich ein bisschen sich auskennt, weiß, das ist ein Dickschiff gewesen. Also das sind zwei, die zusammengegangen sind, die den Markt auch mit prägen werden. Und dann.
Aber da passiert gerade generell viel bei den. Also ich lese ständig A mit B und B mit C und also ich stecke da überhaupt nicht drin, muss ich zugeben. Aber irgendwie jedes Quartalsupdate lese ich davon, dass irgendeine Sanitätshausgruppe eine andere aufkauft.
Ja. Auxilium ist da sehr, sehr stark in der Konsolidierung. Es gibt jetzt auch einen großen internationalen Sanitätshausanbieter, der in Deutschland unterwegs ist. Und da ist eine Dynamik drin, die ich so gar nicht kannte. Also Auxilium, klar. Klar, beobachten wir schon sehr, sehr lange, aber jetzt kommt da nochmal eine neue Dynamik rein. Auch kleinere Investorengruppen oder Roll-Ups, wie das neudeutsch heißt, sind unterwegs und konsolidieren in dem Markt. Und fand ich auch erwähnenswert hier einfach, das nochmal zu zeigen, dass links und rechts von uns auch viel passiert. Genau, wir haben auch zwei neue Betreiber. Orea Pflege hatte ich vorher noch nicht auf dem Schirm und das war, ist ein Gründer, den habe ich damals in Bremen besucht, vom Vakanzes Pflegedienst. Insofern auch da wieder ein altes Gesicht. Und die Core Care Holding hat auch für Aufsehen gesorgt. Auch da eine gute Nachricht. 100 Millionen Euro stehen da wohl zur Verfügung, um in Deutschland weiter einzukaufen. Österreichisches Investoren gespannt, die jetzt den ersten Deal gemacht haben und finde ich ein Signal, was sehr positiv für uns ist, Weil am Ende, ich bin Volkswirt, Betriebswirt, ich bin immer sehr positiv gestimmt, wenn Leute sich etwas zutrauen in einem Markt, mit allen Konsequenzen, die das natürlich auch hat, wenn Konsolidierung stattfindet. Aber es ist schon auch wichtig, dass wir große und starke Betreiber haben, weil wir wünschen uns viele Standards, viele, viele Dinge vom Markt wünschen wir uns. Und das können manchmal die ganz kleinen Betreiber nicht umsetzen. Von daher ist das eine sehr gute Nachricht. Und da kann ich auch nicht so viel zu sagen, aber Edifica und Confinimo sind.
Ja, ich habe gerade noch gesagt, genau. Ich habe gesagt, keine so großen Deals, und dann ist es mir da aufgefallen gerade. Ja, 26 Einrichtungen in Neuland, das ist ein richtiges
Ding. Ja, genau. Deswegen, also das ist so. Und es war ja jetzt nicht direkt, sind ja die Immobilien, das hast du ausgeklammert gehabt. Nein, aber das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Deal. Edifica ist ja börsennotiert auch. Bemerkenswert, ne? Also 226 Einrichtungen, man weiß, okay. Was
da. Aber es handelt sich jetzt hier nicht um operative Pflege, also es ist ein Alloheim zum Beispiel, sondern es sind die, das Real Estate Paket.
Genau. Quasi. Sind wirklich die Immobilien, das sind natürlich dann auch immer gleich ganz schöne Kaufpreise, ne? Also wenn man sagt, ich weiß früher, also ich bin da jetzt auch nicht ganz sattelfest, aber wir waren so bei Faktoren von bis zu 26 früher auf die Jahresmiete, also für wirklich neuwertige Einrichtungen. Wir sind heute so bei 14, 16, irgendwo dem Dreh für Einrichtungen, die gut sind. Also die Preise sind natürlich stark gefallen, aber man kann sich vorstellen, was das für Summen sind, die da bezahlt werden. Der Markt ist natürlich ganz schön geschüttelt worden. Also wenn Betreiber insolvent sind, ich hatte gestern gerade mit einem IT-Systemhaus gesprochen, was bei Dorea mit drin war und noch bei einem anderen Anbieter, ich glaube bei Agentum. Und das ist natürlich auch für Vermieter ein Thema, ne? Wenn mein Betreiber insolvent geht und ich habe vielleicht eine Einrichtung, die hat vielleicht auch ein paar Themen, da stehen jetzt nicht fünf Schlange und sagen, ich nehme die Einrichtung so und zahle dieselbe Miete, sondern da wird dann neu verhandelt. Und das führt natürlich auch dazu, dass das ein schwieriges Geschäft war. Ich weiß, die letzten 3 Jahre auf den großen Veranstaltungen, wo beide Seiten sich getroffen haben, Mieter und Vermieter, wenn man so will, da gab es viele heiße Diskussionen und man hat sich die Nächte um die Ohren geschlagen, wie man sich das teilt. Sprich Indexmieten hat man natürlich immer ein bisschen Verhandlungsspielraum. Und Glückwunsch für Edifica, großer Deal und von daher auch da ein positives Signal, dass die Standorte weiter gut betrieben werden, starker Investor am Markt ist und auch da wieder Zukäufe tätig. Ich glaube, ich habe heute Morgen gerade wieder was gesehen. Insofern, es geht weiter.
Ja, und dann kommen wir mal zu den Tech-News, würde ich sagen. Da hat sich, also ich muss zugeben, als wir gesagt haben, wir machen diese Folge, dachte ich erst so, habe ich zu wenig zu sagen zu dem Thema. Dann habe ich auch mich mal mit einer Liste hingesetzt, nach und nach alles so aufgeschrieben, was dann doch irgendwie relevant war. Und da ist eine ganz schöne Menge zusammengekommen. Ganz, ganz oben, würde ich sagen, ist das PNOG, also das Pflegeneuordnungsgesetz, oder besser gesagt der Entwurf dafür. Das schlägt ganz schön Wellen, muss ich sagen. Also jetzt gerade heute früh habe ich LinkedIn aufgemacht und habe dann von Benjamin Seidel, der ist Geschäftsbereichsleiter beim Diakonischen Werk Altholstein, war auch bei mir schon im Podcast, einen sehr kritischen Beitrag dazu gelesen, der im Prinzip gesagt hat, da werden halt viele Strukturen jetzt angegangen und das alles unter dem Verschönerungsdeckmantel der Digitalisierungsförderung. Das ist nämlich das, was mir jetzt heute für den Podcast vor allem aufgefallen ist, was ich mir da aufgeschrieben habe. Also beim Thema Digitalisierung würde sich mit dem PNOG extrem viel tun. Was ich da besonders interessant fand, beim letzten Pflege-Digital-Summit, also im Dezember 2025 im Bauhaus, da hatte der Fabio von Voice einen Beitrag zum Thema Refinanzierung, Technologie, jetzt am Beispiel von Voice, eben über Pflegesatzverhandlungen und Co. Gemacht und Eva Lettenmeier, damals noch, müsste sie noch bei der Contec gewesen sein, wir hatten danach ein Gespräch auf jeden Fall gehabt und sie meinte, ja, das ist halt, sie hat diesen Weg im Prinzip so aufskizziert als einzig realistischen. Also dass man eben wirklich sagt, also dass personalentlastende Technologien nicht als zusätzliche Sach- oder Investitions- oder Personalnebenkosten refinanziert werden sollen, sondern als fiktiver Stellenanteil bewertet und im Stellschlüssel berücksichtigt werden. Und das ist ja jetzt der Weg, den man da geht. Und dahinter sollen bis zu 1,6 Milliarden Euro Budget stecken. Also aus diesem Bundesinfrastruktur-Sondervermögen. Und das ist natürlich echt eine ganz schöne Menge und nochmal deutlich mehr als das, was bisher geflossen ist in die, also mit unserer 30.000 Euro Förderung quasi.
Ja. Und wir haben kurz vorher diskutiert, ist das jetzt für Pflegedienste und Pflegeheime oder für wen ist es genau? Du warst der Meinung, ist es für die stationären Betreiber. Ich dachte, es wäre für beide und je nachdem ist es natürlich dann
viel oder wenig.
Wäre natürlich ein sensationelles Signal. Ne? Ich hatte einen Vergleich gelesen, die Krankenhäuser kriegen doch einen ganzen Schluck mehr pro Einrichtung. Und so ein Durchschnittskrankenhaus hat, glaube ich, so 200-300 Betten, hat natürlich ein bisschen mehr Versorgungsaufwand in vielen Teilen, aber auch nicht immer, sage ich mal. Von daher stehen wir dem ein bisschen nach, muss man sagen. Aber das wäre etwas, mit dem wir wirklich Digitalisierung realisieren können. Und man muss ja sagen, wir haben beide das Gefühl, auch in den letzten 2 Jahren, dass wir schon wirklich gut vorangehen im Vergleich zu denen der Zeit davor. Also wir haben offene Türen. Du hast wirklich so tolle Gespräche auch mit deinem Produkt und wir sehen, wie die Startups sich auf den Events tummeln und wirklich auch durchkommen. Also es ist toll und mit so einem Booster können wir wirklich coole Dinge machen, von WLAN-Ausstattung bis hin zu der Sturzprophylaxe und was wir alles haben, um wirklich Dinge zu verbessern und Prävention zu betreiben und tolle. Das ist ein positives Momentum in dem Referentenentwurf.
Ja, was ich da interessant finde, ist, dass die Einrichtungen datenbasiert nachweisen sollen, dass diese Technologien tatsächlich Personal entlasten. Also ich sag mal sowas wie Voice, die natürlich ihre Studien haben, unter anderem mit der Charité, denen fällt das natürlich vergleichsweise einfach. Ich weiß nicht, ob die allermeisten Startups überhaupt schon mal in solche Studien investiert haben, muss ich sagen, die dann eben genau zeigen, guck mal hier, über 2-3 Jahre werden da verschiedene Einrichtungen begleitet und dabei kommt dann eben raus, dass man 17 Minuten pro Schicht oder ähnliches spart. Ne? Also wenn das natürlich jetzt immer die Diskussionsgrundlage ist, wird es vermutlich noch ein paar Jahre dauern, ehe da die ersten Technologien so wirklich gefördert werden.
Aber Challenge accepted. Also es darf nicht so sein wie bei der DIPA, dass es nachher keine gibt, weil es heißt, kann ja keiner nachweisen, dass du Relevanz hast, sondern das wäre ja was, da könnten sich ja unsere Hochschulen, von denen wir ja im Bereich Pflege auch einige haben, zusammen mit den Verbänden und mit Leuten wie uns zusammentun, weil wenn wir irgendwas haben in der Pflege, dann Daten. Wo sind wir, was machen wir, wie lange hat das gedauert, für wen war es, was hat das für einen Effekt, haben wir eine Drehtür in dem Krankenhaus, was ist wirklich passiert? Und das heißt, das wäre etwas, ich sag mal, wenn das politisch die Idee war, dass wir das nicht schaffen, glaube ich, sagen, dass die Herausforderung nehmen wir an. Ja, weil ich sag mal, das ist ja auch was. Wir haben diese Daten und wir haben jetzt KI, also Freunde, ne? Wir sind in der Lage, viele, viele Daten auszuwerten und zwar richtig hübsch und richtig gut. Insofern würde ich sagen, das schaffen wir.
Ja, ich hoffe es. Ein bisschen ging es im PNOG wohl auch um das Thema Schnittstellen und Co. Und da fand ich es ganz interessant, dass der liebe Maximilian Greschke von ReCare, ich sag mal, da eine ordentliche Wutrede auf LinkedIn geteilt hat. Ne?
Ja, das ist, ich habe mich mit ihm unterhalten. Anfang des Jahres auf der ProCare in Hannover und das war wirklich, da kam das schon durch, also der Post, der hat sich so ein bisschen angebahnt und das merken wir natürlich auch in den Gesprächen mit vielen Technologiebetreibern, ob jüngere Unternehmen oder auch ältere, das ist so wichtig, es ist so wichtig, dass ich nahtlose Integrationen habe. Jeder, der sich heute mit KI und Co. beschäftigt, weiß, es geht um diese Daten. Die Daten liegen nun mal in den großen führenden Systemen, von denen es im Markt 4, 5 große Betreiber gibt. Und wenn die nicht zugänglich sind, dann ist das einfach nicht, es ist auch nicht mehr akzeptabel in 2026. Dass das mal ein bisschen Geld kostet, okay, aber dass es nicht verfügbar ist, dass das nicht sofort nutzbar ist, da stehen wir uns selber im Weg. Ne? Also du bist ja auch jemand, der viele Programme für sich selber ausnutzt, austestet im täglichen Unternehmeralltag. Und eigentlich ist eine Schnittstelle zu Google oder zu Airtable oder so irgendwelchen System ist Standard. Das ist heute über.
Ja, das ist absolut. Also ich würde mittlerweile auch kein Tool mehr einkaufen bei uns, was eben keine offenen Schnittstellen
hat.
Nee,
das ist ein No-Go. Das ist ein, ne? Und da hat Maximilian recht. Das darf es eigentlich nicht geben. Da darf es keine technische Hürde geben, auch keine Zugangsbeschränkungen. Wie gesagt, dass mal eine Wartung oder irgendwas Geld kostet, das ist okay. Aber das behindert eine ganze Branche in der Entwicklung. Und das am Ende schadet es auch den Patienten und den Mitarbeitern. Ne?
Ja, ist richtig. Und um ihn da mal abschließend zu zitieren aus seinem LinkedIn-Beitrag, er hat schon mit einem Bold Statement da angefangen. Es ist Zeit, um über empfindliche Strafen für Softwareanbieter im Gesundheitswesen nachzudenken, die keine offenen, interoperablen Schnittstellen bereitstellen. Kostenfrei. Ja, würde ich sagen, also kann ich mich anschließen. Da kann ich mich hinterstellen,
Ja,
hinter die Meinung.
da stehen einige dahinter, ne? Und ja, neben WeCare, die natürlich eine tolle Entwicklung haben, haben wir auch Voice, eine tolle Nachricht, also wahnsinnige Entwicklung.
Aber warte, lass uns noch kurz bei Recare bleiben. Also ja, wir kommen gleich auf
Ja,
Voice.
ja.
Wir kommen gleich auf Voice, die sehr gut ist. Im Zusammenhang mit Recare nicht so schöne News ist, Recare hatte ja eigentlich ein Produkt für die Altenpflege, also auch ein konkretes Produkt für Altenpflege, nämlich Recare Admissions rausgebracht. Das war quasi ein Marktbegleiter von CareMates, die ja zuletzt gekauft wurden von Myneva, und Care One, also im Prinzip der Onboarding-Prozess von neuen Bewohnern in einer Pflegeeinrichtung, in einem Pflegedienst. Und das wurde doch relativ still und heimlich dann doch vom Markt genommen, weil man sich eben weiter auf die Krankenhäuser, auf die Produkte für Krankenhäuser fokussieren möchte.
Genau.
Ja.
Also ich habe auch da ein bisschen Anknüpfungspunkte gehabt, weil wir vertrieblich da unterstützt haben. Und ja, finde ich sehr schade, weil das natürlich eine logische Konsequenz ist, wenn ich dieses Überleitungsmanagement mache, dass ich dann auch ja in die Pflege reinrage, weil da ist ja quasi der Staffelstabübergabe. Aber es ist ein eigenes Geschäft, es braucht einen eigenen Fokus, eigenes Vertriebsteam, eigenes Produktteam, und da scheint es dann einfach zu viel Potenzial auch in den anderen Bereichen zu geben, dass man sich da fokussieren möchte. Und ja, der Markt wird nicht unbespielt bleiben. Und von daher, ja, vielleicht auch eine gute Nachricht, dass WeCare sich dann einfach fokussiert und im Krankenhausbereich dann zu voller Stärke dann aufläuft.
Ja, ich glaube, Fokus ist einfach als Gründer das Thema, ne? Also ich glaube, man muss da einfach lernen, Nein zu sagen. Ich habe selber schmerzlich erfahren. Wir haben leider auch viel zu früh ein zweites Produkt neben den Care-Table gelauncht damals und haben gedacht, ja, das läuft so mit. Ne? Und jetzt 2, 3 Jahre später haben wir da zwar viele 100.000 € gefühlt für investiert, aber sind nicht so richtig weitergekommen. Hätten wir dieselbe Zeit noch mehr im Care-Table investiert, in den Geschäftsausbau, wären wir da vielleicht wesentlich weiter gewesen. Das heißt, ich kann das auch durchaus verstehen, dass dann auch gerade mit Investoren im Hintergrund, wo natürlich du Druck hast, gewisse Zahlen zu erreichen, man diese Entscheidung trifft, ne? Also no shame an der Stelle. Und ich glaube, das prominenteste Beispiel dafür, für das Fokusthema, das kann man ja im aktuellen KI-Rennen auch mitbekommen. Also ne, Anthropic gegen OpenAI, das als kleine Anekdote hier. Wir haben OpenAI, die eigentlich der Überflieger waren, die gefühlt alles gemacht haben, von Videogenerierung über Social Networks für KI-generierte Inhalte, über Bildgenerierung, über das normale Sprachmodell, dann noch angefangen, Hardware bauen zu wollen. Also die waren gefühlt überall, wussten gar nicht, wohin mit ihren Milliarden, und galten lange als Vorreiter. Und gleichzeitig hat im Hintergrund in Anthropic, also ehemalige OpenAI-Mitarbeiter, sich immer auf den Bereich erstmal Software Engineering, also ganz, ganz klares B2B-Geschäft konzentriert, große, wertvolle Tickets da eben abgeschlossen. Und mittlerweile, wenn man jetzt mal so sich das anschaut, wie so das Feeling am Markt ist, wie sich auch die Zahlen im Umsatz und Co. entwickeln, hat Anthropic da in vielen Bereichen eben in OpenAI überholt durch diesen Fokus auf eine Strategie. Stand für mich so ein bisschen sinnbildlich, und wie gesagt, da ich das als Gründer auch selber mitbekommen habe, Fokus ist einfach das Thema, und man lässt sich leider viel zu schnell immer doch von neuen Ideen hinreißen, zu denen man eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt noch Nein sagen
Das ist ja so
sollte.
ein bisschen das Prinzip, ne? Man sieht ja Chancen und man möchte sie ergreifen. Das ist ja das so immanente, das im Unternehmertum drin. Von daher, sich zu fokussieren, auch vielleicht so ein bisschen abzuwarten, ist ja auch das Thema, ne? Wenn du das jetzt ansprichst, wenn du dir anguckst, was Gemini da abliefert im Bereich Endkundengeschäft, dann ist es eben auch ein Stück weit besser, als was ChatGPT jetzt da macht. Und von daher ist dieser "Ich bin der Erste im Markt" nicht immer ein Vorteil. Und wenn du dich dann noch nicht fokussierst, dann holen dich dann doch die anderen ein, wo sie immer deinen Schritt natürlich direkt sehen, ne, und darauf antworten können. Und das sieht in vielen Branchen so aus, dass nicht der Erste unbedingt immer der ist, der dann am Ende gewinnt oder der dann oben ist, ne?
Naja, wenn wir jetzt beim Thema KI schon sind, dann gehen wir mal über zu dem, was du gerade schon ansprechen wolltest, nämlich Voice. Ne? Unsere Kollegen da von Voice, die ja auch jetzt mit bei den AI Labs unter anderem als Gast dabei waren und die auf der Altenpflegemesse zuletzt auch ihre Agents vorgestellt haben, ne, also neues Produkt, was sie da eben auch rausbringen. Und ich habe jetzt zuletzt A, mit Fabio gesprochen und B, hat das auch auf LinkedIn veröffentlicht. Die scheinen ihre Expansion in die USA relativ gut hinzubekommen. Also die haben jetzt die ersten Kunden da geonboardet. Das war zum Beispiel die Bitchway Senior Healthcare. Hat man auch nicht so oft, dass deutsche Startups, vor allem auch relativ junge Unternehmen noch, dass es denen gelingt, Fuß zu fassen in den USA.
Also wir haben ja kurz gesprochen, ich glaube 6 Länder parallel werden jetzt neu aufgegleist und nicht Bundesländer, sondern wirklich ganze Länder, international. Und ich habe ihn auch gefragt, gibt es da Wettbewerb? Ne? Weil das ist ja naheliegend. Also es ist, dass jetzt vielleicht irgendein US-amerikanisches, doppelt so großes Unternehmen vielleicht da schon irgendwie da ist. Nö, also gesagt, eigentlich gibt es da keine Konkurrenz. Und was man natürlich auch sagen muss, Pflege, und das sehe ich mit der Brille, die ich immer aufhabe, wenn ich international unterwegs bin, ist natürlich in Deutschland auch sehr, sehr weit entwickelt. Also es gibt wenig Länder, die so ein ausdifferenziertes Pflegesystem haben wie wir. Ambulante Pflegedienste gibt es in Österreich auch ganz, ganz, ganz wenig. Intensivpflege gibt es so gut wie nirgendwo in dem spezifischen Setting, was wir haben, in der hohen Qualität, außerklinisch. Wirklich Wahnsinn, was wir gemacht haben. Und wir haben natürlich eine hohe Präzision in der Doku, in der Abarbeitung. Da können wir schon, sage ich mal, würde ich jetzt stolz sagen, mit allen mithalten. Und wenn wir dann so ein tolles Unternehmen haben mit so tollen Gründerpersönlichkeiten, die auch das Produkt, muss man ja fairerweise sagen, das ist ein geiler Name, es ist ein cooles Team. So natürlich ist auch nicht alles immer Gold, was glänzt. So klar, die auch Herausforderungen haben, die sie sich jeden Tag stellen müssen und so. Aber das ist wirklich eine tolle Geschichte, mit der ich auch immer, ich sag mal, bei meinen Freunden angebe, wenn so unser, wir sind auch cool und vorne, wir haben gute Statistiken, wir sind ein Riesenmarkt, wir sind auch Innovationstreiber, dann ist Voice mit einer der, die man da vorne nennen kann.
Und ansonsten hat man ja schon gesagt, Peter, am Anfang der Folge, wir waren beim ältesten Age-Tech oder Pflegetech-Startup Deutschlands zum 40. Geburtstag, nämlich Jörg Kesselmeier von Vivendi hatte uns eingeladen. Wir haben ja bewusst quasi die Pflege-Digital-AI-Labs, können wir ja gleich mal was noch zu sagen, einen Tag früher genau im Hotel Vivendi eben vor dem 40. Geburtstag veranstaltet, so als kleines, als kleines Vorspiel, würde ich sagen. Und ja, auch von meiner Stelle, Jörg, ganz, ganz großen Glückwunsch, 40 Jahre im Softwarebereich, im Tech-Bereich, also wie wenn die selbst ja 30 Jahre alt geworden, das ist jetzt so alt wie ich, das ist Wahnsinn, ne? Also alle Höhen und Tiefen, alle technischen Entwicklungen von On-Prem zu Cloud und Co., jetzt KI, irgendwie mitgenommen und das erfolgreicher denn je. Also kann ich unternehmerisch wirklich nur den Hut ziehen.
Ja, und wenn du dir die Geschichte von Jörg angehört hast, ne, mit seine Frau, die Apothekerin ist, hat ihm ein Buch oder hat sich ein Buch für Buchhaltung geholt, um seine Belege zu sortieren. Seine Oma war mit dabei und hat Essen besorgt. Sein bester Kumpel hat ihm geholfen und das war wirklich eine, wie man sich das vorstellt, also wirklich eine Garagen-Startup, sich toll entwickelt und gehört ja auch dann dazu. Man muss ja immer Schritt halten. Man muss technisch Schritt halten. Man muss in den Prozessen Schritt halten. Es gab viel Wettbewerb in den letzten Jahren und einfach, wenn man die Stimmung gesehen hat und wie viele Mitarbeiter da sehr, sehr lange sind, dann ist das wirklich eine Riesenerrungenschaft. Toller Standort da. Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch.
Ja, was da irgendwie für mich immer so relevant ist, dass er das alles ohne großartiges externes Kapital, also ohne, ich meine, gab es ja auch damals in der Form noch nicht. Also
er hatte nicht mal ein Produkt und hat seinen Kunden schon eine Rechnung stellen dürfen und ich sag mal, das gibt's auch nicht in vielen Märkten und also das ist wirklich toll und die haben auch direkt bezahlt und er hat sich dann aufgemacht und ein Produkt entwickelt, also das ist
das heißt, damals waren die Kunden die Risikokapital.
Ja, genau, ich verstehe. Genau.
Nee, aber und ich habe es ja schon gesagt, also auch immer diese ganzen technischen Entwicklungen in den letzten 30 Jahren mitzumachen und jetzt auch mit AI und Co., also es gibt ja schon den Viva, also den Vivendi Assistenten, sage ich mal, in den Vivendi-Produkten, wo man de facto mit seiner Pflegedokumentation und Co. brechen kann, also chatten kann, und die holt einem alle sinnvollen Informationen heraus. Und das wird jetzt eben noch ein bisschen erweitert. Er hatte mir das nämlich mal vorgestellt, und das ist nämlich um Vivendi Viva Flow, heißt das Ganze. Also da gibt es auch Infos auf flow.vivendi.de. Ist im Prinzip zum einen, klar, auch für Vivendi der nächste logische Schritt, in das Thema Sprachdokumentation zu gehen. Ne? Also das deckt das ab. Es soll aber eben mehr sein, Sprachdokumentation. Es soll eben mehr so ein Begleiter im Alltag von den Pflegekräften sein, dass man eben diese Kombination, die man schon mit Viva hatte, ne, dass man mit den Patientendaten und Bewohnerdaten spricht, dass der auch smart über die Pflegedoku drüber guckt und dann immer auch, ich sag mal, freundliche Hinweise gibt, was man sich bei dem einen oder anderen Bewohner eben mal anschauen sollte. Finde ich sehr spannend und war, ja klar, folgerichtig der nächste Schritt auch für eine Connex Vivendi, das eben weiter auszubauen.
Ja. Extrem spannend und wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt letzte Woche auch, wie Softwarebetreiber auf diesen KI-Hype und die Entwicklung reagieren, dass man sich unabhängig machen muss von Modellen, dass man in Prozessen denken muss. Oder ich habe auch ganz oft gehört, du, wir haben müssen erstmal unsere Daten aufräumen, bevor ich da irgendwas mit KI mache, muss ich auch erstmal Daten irgendwie ins System bekommen. Ich muss Datenmanager einstellen. Also wir hatten wirklich, wirklich tolle Gespräche, die mich persönlich auch immer weiterbringen, weil das ist so dynamisch aktuell. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es ist so, man versucht irgendwie dran zu bleiben, aber dann kommt immer mal was dazwischen und dann hat man wieder eine Woche irgendwie was anderes gemacht und hat das Gefühl, okay, habe ich irgendwie, wie bleibe ich dran? Ne? Und da haben wir, glaube ich, mit dem AI Lab für uns jetzt auch ein Format, wo wir uns darauf vorbereiten, wo wir an dem Tag viel lernen und versuchen, für die Branche auch wieder ein bisschen was zu strukturieren und mitzugeben.
Ja. Das denke ich auch. Also war für mich auch einfach eine gelungene Veranstaltung, auch wenn ich sagen muss, ich hatte davor die Hosen voll. Ne? Das hatte ich auch vor Ort ja schon gesagt. Einfach, das war ja sehr hemdsärmlich. Sehr kurzfristig haben wir gedacht, ey, so eine kleine Selbsthilfegruppe für KI in der Pflege, weil wir eben selber, also wenn ich einen Podcast recherchiere, finde ich selber aktuell wenig Use Cases, die wirklich in der Praxis angekommen sind für AI. Klar, die Primärsoftwareanbieter, wie Wendy hat man ja gerade schon erwähnt zum Beispiel, auch in Voice, klar, die arbeiten alle mit AI, aber darüber hinaus findet man nicht so viel, muss ich gestehen. Und das ist meine Hoffnung mit den iLabs, dass man das quasi ergänzend zum Summit, zum großen Summit mit 120 Teilnehmenden, den wir jetzt dieses Jahr im 3. 4. November veranstalten, eben unterjährig auch nochmal so eine kleinere Gruppenveranstaltung mit 20, 25 Leuten zu sehr spezifischen Themen eben hat. Es hat aber gut geklappt. Also die Vorträge kamen gut an. Es gab viel Impulse auch. Also wir hatten ein sehr diskussionsfreudiges Publikum. Und was mir extrem hängen geblieben ist, muss ich zugeben, war ein Betreiber, ich nenne es mal noch keinen Namen, der dann aber eben ausgepackt hat, dass er zum Beispiel für das Management seiner Fahrzeugflotte keine coole Lösung, die auch sinnvoll irgendwie bezahlbar war, gefunden hat. Und die kurzerhand mal, und das ist, er ist ein ehemaliger Krankenpfleger, ne, er ist kein Techie, selbst mit Cloud Code gewipe-coded hat. Also ich bin ja aus allen Wolken gefallen. Genau. Und das ist jetzt operativ im Einsatz anscheinend.
Genau. Ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger und ich weiß, dass er immer sehr aufmerksam ist, aber dann erst beim Essen abends dann die Geschichten auspackt. Das hat er dem dieses Mal auch. Und super interessant. Also wirklich tolle Herangehensweise. Er hat sich selber ein halbes Jahr lang ein Seminar gebucht und sich wirklich die Grundlagen rangeschafft und dann sukzessive das in seinem Betrieb organisiert und erste richtige Erfolge, von denen er profitiert, weil er natürlich auch alle Prozesse kennt und weiß, was ihn richtig stört und wusste, wo kann ich dieses Werkzeug einsetzen, um mir zu helfen. Und er hat einen Geschäftsführungskollege, der sehr begeistert ist und wir versuchen, ihn jetzt festzunageln, dass wir da ein Seminar auch in Dessau bekommen dieses Jahr. Das verhandeln wir gerade, wie wir das genau machen. Haben wir sofort gemerkt an dem Abendessen, das gab super viel positives Feedback, weil das ist wirklich mal was man angucken kann, das kann man sehen, das hat auch jeder. Ne, der eine Kollege meinte gleich, oh, ich habe auch 400 Autos, ich muss die auch organisieren, kannst du mir das mal zeigen? Und darum geht's ja, ne? Das ist vielleicht nicht immer gleich adaptierbar oder es ist natürlich noch keine Software, wo du sagst, okay, die kann ich jetzt, die würde er natürlich nicht verkaufen, da muss man immer gucken, was da wirklich machbar ist, aber diese Impulse, wie tauschen wir uns aus? Das war ganz, 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 ganz toll, auch in diesem kleineren Rahmen. Wir waren so 25 Leute. Das ist wirklich toll. Kein Schnickschnack, ehrlich, was geht nicht. Und da nimmt man eigentlich immer am meisten mit.
Ja, und damit die Überleitung zum Summit. Wir versuchen jetzt den Kollegen auf die große Bühne beim Summit zu bringen, dass er da mal so ein paar Sachen vorstellt. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, ihn zu überzeugen. Er ist ja auch, glaube ich, eher lieber jemand, der im Hintergrund so agiert und sich das Ganze mal anhört. Aber einfach, so jemand muss man die Bühne, glaube ich, bieten. Also ich fand das so
So
beeindruckend,
tragen wir ihn dahin.
dass
Er wohnt ja nicht weit weg. Wir gehen
ja,
ab.
ja. Er wird abgeholt in schwarzen Limousinen. Nee, aber auch da nochmal hier Werbung in eigener Sache. Am 3. und 4. November findet dieses Jahr das Pflegedigital-Summit statt. Dieses Mal nicht im Bauhaus Dessau, sondern im Dessau-Wörlitzer Gartenreich, im historischen Eichenkranz. Wir haben schon sehr viele coole Leute, wo wir eben die Zusagen haben als Referenten. Also es geht um AI, es geht um Robotik, es geht aber auch ganz klar um zum Beispiel das Thema Risikokapital und der Blick von VC-Investoren auf Pflegetech. Ja, Investitionen, ne? Was ist cool daran, was ist nicht so cool daran, was hindert vielleicht auch ein paar Investitionen, die da reinfließen? Und zudem wollen wir einfach auch im Rahmen von kleineren Workshops, also das verändert sich jetzt im letzten Jahr, also wir wollen auch zwei, drei Slots machen, wo man eben zwischen drei Workshops sich entscheiden kann. Und da sollen wir eben quasi Träger und Techies zusammen diesen Workshop machen. Also zum Beispiel, jetzt lass mich nicht lügen, aber zum Beispiel einen Coursana mit einem Formfix, wo man dann eben mal zeigt, okay, was ändert das wirklich? Was sind die Barrieren, um da so ein Produkt einzuführen? Was läuft gut, was läuft schlecht? Und wie, also was hat man vorher für ein Ergebnis und was hat man nach der Einführung dieser Lösung eben für ein Ergebnis? Und das wollen wir halt mit drei bis sechs verschiedenen thematischen Workshops eben anbieten. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Mix.
Genau, das ist das Feedback auch vom letzten Jahr gewesen. Wir wollen tiefer einsteigen in die Themen und das werden wir dieses Jahr auch liefern. Das ist auch das, was die Betreiber und auch die Softwarehersteller wollen, wirklich sich diesen Use Cases stellen. Und das, was du immer sagst, du siehst keine richtigen Use Cases, die du hier präsentieren kannst im Podcast und so, die versuchen wir jetzt wirklich selber zu kreieren, so wie wir das eben gerade gesagt haben. Wir haben da einen Betreiber, der das macht. Es gibt auch andere, und die versuchen wir alle nach Dessau zu holen. Und genau, und versprechen da, dass das wirklich pragmatisch wird, dass man richtig was mitnehmen kann und danach vielleicht noch ein bisschen mehr Sicherheit hat im Umgang mit der Einführung von KI im eigenen Unternehmen und auch den Werthebeln, die dadurch möglich sind.
Dann würde ich sagen, Peter, vielen Dank. Knapp 40 Minuten hier. Ich würde sagen, wir hören uns in 3 Monaten wieder. Also hoffentlich hören wir uns vorher wieder, aber.
Das werden wir auf jeden Fall. Und vielleicht, Christoph macht das ja nicht so oft. Ich darf das ja als Gast. Schreibt uns gerne einen Kommentar, abonniert uns, liked uns, bewertet uns. Das hilft uns natürlich, noch mehr Leute zu erreichen. Und ja, wir hoffen, es hat einen Spaß gemacht. Und dann hören wir uns spätestens in 3 Monaten in diesem Setup wieder.
Bis
Ciao.
bald.